Apfelvogelstories.
Geschichten aus dem Untersuchungsamt.
Mit Anne
und Flo.
Wir berichten euch vom gammligen Fleisch,
krankmachenden Bakterien,
Tierseuchen,
verfälschten Olivenöl,
saurem Wein
und einfach allen Stoffen, die nicht in unsere Lebensmittel gehören.
Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Hallo Anne.
Hi Flo.
Du Anne, ich wollte dich schon immer mal fragen, wir arbeiten hier bei der Lebensmittelüberwachung, aber wie bist du damals zur Lebensmittelüberwachung gekommen?
Boah, durch Zufall und nicht geplant. Wie war das bei dir?
Ja, mehr oder weniger dasselbe in grün. Wir haben heute zwei Gäste da, die ich auch gerne fragen würden, wie sie denn zur Lebensmittelüberwachung gekommen sind. Und wir haben nicht irgendwelche Gäste da, sondern
Nadja Bauer, unsere neue Dienststellenleitung, seit Juni quasi im Amt auf der Position und seit über 20 Jahren jetzt Lebensmittelchemikerin im Untersuchungsamt hier in Stuttgart.
Und dazu noch den Dr. Eberhard Schüle. Wie lange bist denn du schon am Amt? Auch über 20 Jahre, oder?
Inzwischen schon 25.
Auch schon 25 Jahre, ja. Abteilungsleitung in der Abteilung pflanzliche Lebensmittel. Da haben wir wirklich zwei Vollblut-Lebensmittelchemiker zu Gast, die Lebensmittelüberwachung, glaube ich, auch im Blut haben. Nadja, wie bist denn du zur Lebensmittelüberwachung gekommen?
Ja, also erstmal hallo ihr zwei. Schön, dass wir heute über die Lebensmittelüberwachung und über das CVA Stuttgart sprechen. Wie bin ich dazugekommen? Ja, ich meine, früher gab es noch nicht so viel Auswahl beim Berufsangebot und klassische Antwort im Bewerbungsgespräch ist, ich habe mich immer schon für Chemie interessiert, ich habe mich aber auch für Sprachen interessiert und habe dann einfach nach dem Au-pair-Jahr beschlossen, ich gehe in die chemische Richtung. Aber die reine Chemie, Diplom-Chemie, was es damals eben gab, war mir dann irgendwie zu theoretisch. Außerdem hat das schon mein Bruder studiert und dann habe ich beschlossen, ich mache was anderes. Und da hat sich die Lebensmittelchemie einfach angeboten. Ja.
Spannend, oder?
Ja. Aber auch nicht so richtig gerichtet. Also irgendwie, dass nee. Das der einzige Plan im Leben war. Weiß nicht.
Wie war das bei dir, Eberhard?
Ja, also ich habe mich auch in der Schule eigentlich schon für Naturwissenschaften interessiert und insbesondere Chemie, fand es spannend. Wollte einfach verstehen, wie die Dinge zusammenhängen. Das war so mein Antrieb. Und als es dann in die Überlegung fürs Studium ging, habe ich mir dann verschiedene Studieninformationen geholt. Und da gab es Chemie und es gab Lebensmittelchemie. Und an der Lebensmittelchemie hat mich einfach dieser anwendungsbezogene Ansatz interessiert. Und bei mir war es damals so, das waren Zeiten, da waren einfach die ganze Umweltproblematik, die war da total aktuell, da gab es ständig irgendwelche Skandale, irgendwelche Schadstoffe und das hat mich schon getriggert. Ich wollte was machen, ja, tatsächlich, wo ich der Gesellschaft nützlich bin, wo ich das verstehe, was ist da dahinter, wie kommt das zustande? Und ja, Umweltchemie-Studiengänge gab es damals nicht. Das war dann wirklich die Lebensmittelchemie, die das ganze Spektrum abgedeckt hat. Also von Lebensmittel, Verbraucherschutz, aber auch Trinkwasser, Umweltaspekte. Und das fand ich super spannend. Und ich muss sagen, ich bin froh und habe es nie bereut, das gemacht zu haben, auch wenn manche Stationen im Studium ein bisschen mühsam waren.
Er hört sich bei dir schon nach der zielgerichtetsten Karriere an. Dass wir jetzt hier alle auf dem Untersuchungsamt sind, finde ich persönlich auch sehr schön. Du, Anne, weißt du, was uns immer eine Frage gestellt wird, wenn man so unterwegs ist?
Ja, weiß ich ganz genau.
Die mit den Restaurants.
Ja, genau.
Wir mal sagen. Ja, ihr zwei, ich stelle euch mal die Frage. Wir sind doch die, die in die Restaurants gehen und deswegen natürlich immer wissen, wo man am besten noch essen gehen kann. Stimmt es?
Genau, diese Frage oder was kann man überhaupt noch essen, was isst du denn überhaupt noch, weil du kennst dich ja aus, ja. Aber die mit den Restaurants sind wir gar nicht, gell, weil wir sind nicht die, die rausgehen in die Restaurants und da kontrollieren. Das sind unsere Kolleginnen und Kollegen von der Lebensmittelkontrolle, aber wir sind alle Teil der Lebensmittelüberwachung und des Verbraucherschutzes. Wir sind sozusagen die Sachverständigen oder die Spezialisten, die dann die Proben, wenn dann die Lebensmittelkontrolleure Proben nehmen, die Proben hier am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt untersuchen.
Ja, und das Schöne ist, unser Spektrum ist sehr viel breiter. bei Restaurants interessiert einen ja primär, ist das sauber, die Hygiene. Das ist natürlich auch ein Punkt unter vielem, was an den Untersuchungsämtern dann untersucht wird. Wie ist die Mikrobiologie? Aber das Spektrum ist sehr viel weiter. Es geht auch darum, sind die Produkte, die angeboten werden im Handel generell, ist da drin, was draufsteht? Steht drauf, was drin ist? Ist das Lebensmittel echt oder vielleicht verfälscht? Beispielsweise das Olivenöl im Restaurant. Ist das wirklich Olivenöl oder vielleicht ein gefaktes Sonnenblumenöl oder ähnliches? Sind da Schadstoffe drin, die da nicht drin sein sollten? Und es beschränkt sich eben nicht auf die Restaurants, sondern auf komplett alles, mit dem der Verbraucher so in Kontakt kommt. Von den Klamotten, die wir anhaben, bis zu dem, was wir essen, bis zum Trinkwasser. Und von daher, das finde ich schon super spannendes Gebiet, weil es so vielseitig ist. Sowohl was die Produkte angeht, aber auch was die Themen natürlich angeht, die Fragestellungen dahinter. Ja, und von daher deckt es unseren ganzen Lebensbereich eigentlich ab.
Genau deshalb können wir so viele tolle, unterschiedliche Podcast-Folgen aufnehmen.
Ja, weil wir einfach viele Experten da haben. Und was die meisten halt immer denken, ist tatsächlich, die Lebensmittelüberwachung sind die, die in die Betriebe gehen und da irgendwelche Kontrollen machen. Aber die sind wichtig, natürlich, definitiv. Es sind auch nur ein Teil der Lebensmittelüberwachung. Wir sind das Labor. Und dann frage ich euch mal doch als Experten, was für Proben untersuchen wir denn? Wie sind unsere Schwerpunkte? Wie kriegen wir die Proben zusammen? Warum haben wir die Proben, die wir haben und nicht irgendwelche andere?
Ja, super gute Frage. Gleichzeitig ist das genau das von bis. Das ist die Herausforderung, oder? Das kann man eigentlich gar nicht so ganz einfach und leicht sagen. Aber vielleicht auch hier so der Slogan vom CVR Stuttgart: Wir untersuchen von Apfel bis Zebra. Also es ist wirklich breit. Und wie der Eberhard gerade gesagt hat, die Klamotte, das Glas, die Teller, aber eben auch die der Wein, das Trinkwasser, Fleisch, Milch, also einfach alles. Und das macht es eben so spannend und auch so interessant und toll, dass man einfach für den Verbraucher, für uns alle einfach dafür sorgen, durch unsere Untersuchungen, dass die Qualität passt, dass eben nichts verfälscht ist, dass drin ist, was drauf ist und so weiter. Also deswegen, um auf deine Frage zu kommen, es gibt eigentlich keine Einschränkungen, was wir nicht untersuchen würden, was im Lebensmittelrecht sozusagen geregelt ist.
Und das Tolle ist, wir können selber ein Stück weit steuern, was wir untersuchen. Und da kommt die Risikoorientierung ins Spiel, im Gegensatz zu einem, sage ich mal, normalen Auftragslabor, das einfach Proben im Auftrag der Industrie untersucht. Nach vorgegebenen Parametern sind wir gefordert, aus sachverständiger Sicht zu überlegen, was könnte da nicht in Ordnung sein. Wenn wir eine Probe auf den Tisch bekommen, dann schauen wir uns an, was steht da drauf, wie wird das Ding beworben, was könnte da vielleicht ein Problem darstellen, und dann untersuchen wir speziell diese Parameter, die aus Verbrauchersicht Sinn machen. Und das finde ich einen sehr spannenden Teil unserer Aufgaben, weil wir da einfach auch gefordert sind, mit unserem lebensmittelchemischen Sachverstand ranzugehen. Und es ist nicht erst, wenn die Probe da ist, sondern schon bei der Auswahl der Proben setzen wir Schwerpunkte. Nicht nur einfach Schema F, sondern wir gucken uns, was ist gerade auf dem Markt aktuell, woher kommt die Ware, jahreszeitlich, wie auch immer, was gibt es für neue Trends. Und dann schauen wir, dass wir diese Proben bekommen, indem wir die Lebensmittelüberwachungsbehörden beauftragen, diese Proben zu erheben im Handel und auf allen Stufen.
Das heißt, da brauchen wir dann wieder die Kontrolleure vor Ort, die das Ganze für uns tun auch.
Hast du da mal ein konkretes Beispiel, also was da gerade aktuell so ein Thema war oder ist?
Ja, aus der jüngsten Vergangenheit war es in unserem Bereich jetzt die Dubai-Schokolade beispielsweise. Schokolade ist ja normal durchaus nicht so ein kritisches Produkt. Da gibt es normal wenig zu beanstanden. Dann kam plötzlich dieser Trend auf mit der Dubai-Schokolade, so Mitte, Ende letzten Jahres. Und wir haben dann ein paar Proben da gehabt, haben uns das angeguckt, wie ist das zusammengesetzt, und haben verschiedene Untersuchungen gemacht. Und dann wurde sehr schnell deutlich, okay, das sind Zutaten von schlechter Qualität drin, da steht Sachen drauf, die nicht drin ist, da sind undeklarierte Zusatzstoffe drauf und ähnliches. Und dann sind wir in die Tiefe gegangen und haben geschaut, dass wir da mehr Proben bekommen, um zu sehen, sind das Einzelprobleme oder ist das ganze Produktspektrum dann da damit nicht in Ordnung. Und das ist dann einfach wertvoll, wenn man da auch zielgerichtet dann praktisch so ein Problem aufgreifen kann, thematisieren kann und da damit dann in der Folge auch Missstände abgestellt werden.
Und das Coole am CVR Stuttgart ist halt einfach, dass wir nicht abteilungsweise, also dass jetzt nicht die Dubai-Schokolade nur die Schokolade, also sprich Milchanteil oder Kakao irgendwie beim Eberhard in der Abteilung untersucht wurde, sondern wir einfach gesagt haben, okay, da gucken wir einfach mal noch nach anderen Komponenten oder bei der Pistazie zum Beispiel. Das wird aber in einer anderen Abteilung untersucht. Und das, was uns eben ausmacht, ist, dass man dann nicht sagt, okay, nur hier die Abteilung kümmert sich drum, sondern die Kollegen reden miteinander. Da wird eben sich ausgetauscht und überlegt, was könnten wir denn da noch machen. Also da kommt dann wirklich so der Sportsgeist und auch der Detektiv in uns Lebensmittelchemikern. So sehe ich das auch. Da ist man einfach so von Natur aus, hat man eine Neugierde und hat Bock, einfach zu gucken, was ist da drin und wo ist das Problem. Und das ist das Tolle hier, dass man das dann einfach auch machen kann.
Das kann ich absolut bestätigen. Tatsächlich. Wir haben ja eigentlich auf freie Hand, das zu tun, wo wir denken, dass wir den größten Effekt haben für den Verbrauch und den Nutzen und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, warum können wir das eigentlich überhaupt tun, so wie wir das tun? Ich meine, wir sind ja kein Privatlabor, sondern wir sind Teil der öffentlichen Hand.
Ja, natürlich müssen wir auf Ressourcen schauen, keine Frage. Aber wie der Eberhard gesagt hat, wir haben zwar einen Plan, den wir uns machen, aber wenn wir eben bei einem Produkt feststellen, es ist jetzt irgendwas anderes wichtig. Also ich hätte jetzt zum Beispiel nur den Kakaoanteil untersucht, aber in dem Fall ist mir irgendwas anderes wichtig, dann können wir situativ entscheiden und eben aufgrund von Sachverstand oder aktueller Situation haben wir einfach die Freiheit und der Erfolg gibt uns da recht, dass wir einfach für den Verbraucher Schutz und Gesundheitsschutz nach den relevanten Dingen gucken. Das heißt also, wir können nicht irgendwie ewig lang an irgendwas rummachen oder nicht zu Potte kommen. Nee, natürlich ist Effizienz und Ressourcen ist genauso wichtig, aber der Verbraucherschutz geht eben vor. Also nicht Schema F oder irgendeinen Plan abarbeiten, sondern wirklich das, was relevant und gegebenenfalls gesundheitsgefährdend oder Betrug ausmacht.
Ich habe dann noch die Worte von der Maria Roth im Ohr. Ich sagte, wir machen Verbraucherschutz und keinen Ministerschutz. So, das ist genau, also ja, das stimmt schon, also auf jeden Fall.
Da ist natürlich auch der rechtliche Rahmen wichtig. Es ist wichtig und wertvoll, dass es in der EU Regelungen zum Verbraucherschutz, zur Überwachung gibt. Das heißt Vorgaben an die Mitgliedsländer, die auch umsetzen müssen. Das wird durchaus unterschiedlich umgesetzt, aber die EU hat schon einen hohen Anspruch an Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz. Und das heißt dann, jeder Mitgliedstaat hat auch Vorgaben, was er praktisch quasi an Untersuchungsumfang dann auch machen muss. Das hängt nach der Einwohnerzahl ab. Und in Deutschland ist das föderal geregelt. Das heißt, jedes Bundesland muss auch hier dazu beitragen, dass auch Lebensmittel und Bedarfsgegenstände untersucht werden. Und das ist natürlich schon sehr wertvoll. In dem rechtlichen Rahmen bewegen wir uns und versuchen das eben sinnvoll für die Verbraucher auszugestalten, in dem, wo wir Schwerpunkte setzen.
Jetzt mal andersrum gefragt, wenn ich euch an beide, keine Ahnung, wer antworten möchte. Es ist ja, wir sind rechtlicher Rahmen. Was wäre denn, oder wenn man es uns hier vorstellen würde, die amtliche Lebensmittelüberwachung gesamt, nicht nur das CVA, die gäbe es nicht. Was wäre denn dann? Was würde das bedeuten für uns alle?
Also ich vergleiche das immer, wenn ich es irgendjemand erzähle oder erkläre, mit quasi Geschwindigkeitskontrolle. Was wäre, wenn es keine Blitzer gäbe?
Ja, dann würden vermutlich alle fahren, wie sie Lust haben.
Genau, und vielleicht würde auch das ein oder andere Kind am Zebrastreifen oder sonst wo überfahren oder so. Also es ist wichtig, dass es uns als staatliche Überwachung unabhängige Behörde gibt in diesem Feld des Verbraucherschutz, Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelüberwachung, weil ich befürchte, wenn es uns nicht gäbe, wäre es eben so wie ohne Geschwindigkeitskontrolle, es würde jeder machen, was er will, weil es ja keine Konsequenz, keinen Unabhängigen oder keine Kontrolle einfach gäbe.
Nein, ja, ja,
und man würde nur natürlich Schema F untersuchen, also genau, nach einem festen Plan, der nicht erweiter- oder ergänzbar ist.
Genau, wir sind ja die Kontrolle der Kontrolle, das heißt die Verantwortung, dass die rechtlichen Vorgaben eingehalten sind. Das liegt schon bei den Betrieben, bei den sogenannten Inverkehrbringern, die die Lebensmittel anbieten. Aber wir haben genügend Fälle in der Vergangenheit, dass Missstände nur aufgedeckt wurden, weil sie durch die unabhängige amtliche Untersuchung ans Tageslicht kamen, dass ein Problem aufgedeckt wurde und dann erst quasi Industrie und Handel reagiert haben und entsprechend untersucht haben. Denn natürlich, man muss sich bewusst sein, die Untersuchungen sind auch kostenintensiv. Das ist teuer. Ich kann im Pestizidbereich nur auf wenige Analyten untersuchen, dann ist es billig, aber ich sehe nicht, was wirklich drin ist. Wenn ich aber breit untersuche, dann ist es teuer. Dann brauche ich spezielle Analysengeräte und Ähnliches. Aber nur dieser breite Blick auf das, was wirklich wesentlich ist und was da auch drin sein kann, nur der garantiert mir dann hinterher, dass das Produkt auch in Ordnung ist. Und da gibt's genügend Fälle aus der Vergangenheit, wo quasi erst durch das den Finger in die Wunde legen, durch die amtliche Überwachung, dann auch der Handel oder die Hersteller ihrer Sorgfaltspflicht nachgekommen sind und dann verstärkte Kontrollen zum Beispiel auch ihrer Importe oder so gemacht haben.
Hast du da ein Beispiel vielleicht, das sogar alle da draußen in Erinnerung haben, wenn du es ganz konkret, wenn du an versuchst, an eins zu denken?
Ja, aus der Vergangenheit, wo ich im Pestizidbereich tätig war, da gab es mehrere solche Fälle. Teilweise wurden unzulässige Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Die hatte dann niemand auf dem Schirm in der Routineanalytik und erst durch die Analytik hier am CVA Stuttgart wurde deutlich, okay, da ist was drin, was nicht drin sein durfte. Dann hat der Handel selber kontrolliert und hat festgestellt, oh ja, okay, da haben wir durchaus ein Problem und die Ware kam dann nicht mehr in Verkehr. Also das wäre ein Feld, aber ja, wir hatten es zum Beispiel jetzt auch im aktuellen Bereich immer wieder mit verfälschten Olivenölen zu tun. Das ist auch so ein Thema. Da hängt es zum einen davon ab, woher bekomme ich meine Zutaten, meine Rohstoffe, aus welchen Quellen beziehe ich die und dann auch natürlich, mache ich Eigenkontrollen oder nicht oder erspare ich mir die und verlasse mich nur auf Aussagen meiner Lieferanten. Und da gab es auch Fälle, wo erst durch das Aufdecken der Probleme dann auch entsprechende Eigenkontrollen angestoßen wurden und die Sache behoben werden konnte.
Also Eigenkontrollen kostet natürlich das Unternehmen selber ja auch Geld, gell? Das ist natürlich auch immer der Zwiespalt. Ich denke, in der Regel wollen die Unternehmer, die in Verkehr bringen, eigentlich auch gute, sichere Ware in Verkehr bringen.
Das ist genau der Punkt, das denke ich auch, genau. Also und so ist es auch, denke ich mal. Das ist, man hört nur immer von den schwarzen Schafen oder so, aber der Großteil will gute, sichere, qualitativ hochwertige Lebensmittel produzieren. Und genau das ist auch unsere Aufgabe, dass man die redlichen Hersteller schützt sozusagen, indem wir Missstände aufdecken, weil die anderen sich eben Kontrollen sparen, damit billiger produzieren können. Und aber das einfach unfair wäre oder ist, wenn man da nicht danach gucken würde.
Man muss vielleicht auch sehen, die Herausforderungen werden durchaus größer, auch durch die Globalisierung. Mhm. Lebensmittelhandel ist im Prinzip ein globaler Markt. Das heißt, da werden Zutaten, Rohstoffe durchaus um den halben Erdball geschippert, dann weiterverarbeitet und kommen dann wieder auf einen anderen Kontinent. Das heißt, ich habe eine mehrstufige, arbeitsteilige Herstellung von Lebensmitteln und das erhöht natürlich auch das Risiko, dass es da irgendwo ja, zu Problemen oder Missständen kommt. Und da kann ich mich nicht alleine auf Spezifikationen verlassen. Da ist man dann schon gefordert, eben auch entsprechende Eigenkontrollen zu machen. Und je nachdem, wo die Verarbeitung stattfindet oder die Rohstoffe herkommen, kann ich dann auch unterschiedliche Probleme haben. Das kann allein schon klimatisch bedingt sein, je nachdem, wo ein bestimmter Rohstoff als Zutat für Lebensmittel angebaut wird.
Ich stelle mir das tatsächlich so vor, du sagst, es kommt aus der ganzen Welt. Wir sitzen hier in Baden-Württemberg, sind Untersuchungsamt. Wie weit reicht denn da unser Arm? Also wir finden da jetzt wohl was. Ich kann mir das mitunter schon schwierig vorstellen, weiß nicht. Ist es so, dass es wirklich halt einfach so komplex ist, weil es so globalisiert ist und so verflochten mittlerweile? Oder
wie muss ich das vorstellen? Die Frage ist jetzt, was du mit wie weit reicht der Arm reißt. Ja, also wir können oder bekommen natürlich das, was der Verbraucher auch kaufen kann im Laden, weil wir ja die Lebensmittelkontrolleure oder die gehen für uns da Proben holen, wo wir sie als Verbraucher eben auch kaufen können. Und die sind nun mal von überall her auf der ganzen Welt. Nur wenn du jetzt den Arm meinst und die Konsequenz, natürlich kann ich jetzt nicht hier den Kontrolleur von hier aus nach China schicken. Also der Arm ist natürlich relativ kurz, da ist man natürlich auf diese Nachverfolgung oder Ermittlung angewiesen. Wobei ich in dem Fall auch immer Freunden, die mich fragen, sag oder empfehle, sag, das ist eure Entscheidung, ob ihr eben die Produkte von irgendwoher kauft oder eben halt regional, wenn es das Produkt gibt oder halt nur Jahreszeit entsprechend einkauft. Also hier hat der Verbraucher wie bei allem ja auch die Möglichkeit, hier denn die Entscheidung zu treffen. Und dann ist natürlich wichtig, dass wir informieren oder dass natürlich auch nur die Produkte auf dem Markt sind. Und da reicht unser Arm schon, dass wir da entsprechend handeln können, wenn die bei uns im Handel sind und nicht den Vorgaben entsprechen, dass die dann eben aus dem Handel genommen werden.
Ja, und das Ganze hat auch eine weitergehende Wirkung, weil wenn hier Probleme thematisiert werden, also wir hatten das zum Beispiel in der Vergangenheit auch mit Palmöl und MCPD, wenn da ein Problem festgestellt wird, in dem Fall eine Kontaminante, die durch die Verarbeitung entsteht, dann werden dadurch auch die Anforderungen an den Import in die EU verschärft. Es gab dann Höchstmengen und dann hat da sehr wohl die anbietende Industrie, in dem Fall in Südostasien, darauf reagiert, weil plötzlich brach ein Absatzmarkt weg. Die Qualitätsanforderungen an ihr Produkt sind gestiegen und die haben dann sehr wohl registriert, okay, die EU hat da höhere Anforderungen, was ist da das Problem, und haben dann entsprechend ihre Prozesse optimiert, um dann wieder die Ware so herzustellen, dass sie auch in der EU Abnehmer findet. Und von daher haben wir schon eine indirekte Wirkung. Auch der Handel reagiert da. Und deshalb ist es auch wichtig, dass da in der EU hohe Standards an die Lebensmittelsicherheit gelten.
Sozusagen kann man über diese Fälle ja auch die Bestätigung dafür finden, dass es halt wichtig ist, diese Lebensmittelüberwachung zu haben.
Ja, es gibt durchaus unterschiedliche Qualitäten und ich habe dann schon verschiedentlich gehört, auch auf Auslandsreisen, dass gesagt wird, ja, die gute Ware, die geht dann in die EU und das andere bleibt bei uns auf dem Markt. Aber ich denke, das ist zu verkürzt gedacht. Niemand kann sich, wenn ein Problem mal benannt ist, dann da davor verstecken oder das umgehen. Das führt immer auch zu Prozessverbesserungen in den Herkunftsländern, sei es Hygiene oder sei es die chemische Herstellung oder die Verarbeitung der Produkte. Von daher haben wir schon, das würde ich in Anspruch nehmen, durch eine gute Lebensmittelüberwachung hier in Deutschland und Europa auch Auswirkungen auf den Standard, der auch sonst wo auf der Welt angeboten wird, indirekt. Natürlich ist immer auch alles eine Kostenfrage, ganz klar. Es gibt unterschiedliche Rohstoffqualitäten, das ist schon so. Aber indirekt wirkt sich das dann auch auf eine Verbesserung des Marktes insgesamt aus.
Und wie immer, über Nacht funktioniert halt eh meistens nichts. Gell? Manchmal ist halt doch auch ein Prozess, der dann halt mitunter ein bisschen länger dauert. Aber wenn man nicht dran geht und nichts anfängt, dann kann auch nichts angestoßen werden.
Genau. Also das haben wir ja schon im Studium gelernt, dass Ungeduld der Tod des Chemikers ist. Und das ist einfach auch so hier in der Lebensmittelüberwachung. Wie der Eberhard gesagt hat, Prozesse, Rechtsprechung und so weiter, das dauert. Es dauert. Es dauert. Aber es ist nicht unmöglich. Also wir haben schon viel bewirkt. Wir haben durch unsere Untersuchungen schon mehrere Grenzwerte, gerade beim Acrylamid oder jetzt bei dem MCPD. Also Wirkung, tatsächlich Wirkung erzeugt, aber man braucht halt auch einen langen Atem. Gleichzeitig auch hier, der Erfolg gibt uns recht, den Hammer. Und wir können ja dranbleiben. Auch das ist das, was uns ausmacht in der staatlichen Überwachung, dass wir eben hier die Möglichkeit haben, dran zu bleiben und über Jahre immer wieder nachzuhaken. Ja, genau. Das macht uns aus.
De facto ist es dann aber so, genau, wenn du es ansprichst, wir untersuchen eben nicht nur das, was schon geregelt ist, sondern das, was viel wichtiger vielleicht geregelt werden müsste.
Genau, das ist unser Anspruch. Und das finde ich auch toll. Also diesen Erfolg, den wir da in verschiedene Bereiche schon hatten, das ist schon was Besonderes.
Genau, und dazu braucht es, wie gesagt, eben einen langen Atem. Man muss dann erst für eine neue Problemstellung eben auch die Daten generieren, Proben untersuchen, Fakten liefern und dann muss das Ganze bewertet werden und dann mündet es dann irgendwann idealerweise auch in Höchstmengen, wenn es ein Problem darstellt. Die können wir dann überwachen und da sind dann wieder Regelungen für den ganzen Markt, dann, an denen sich auch die Industrie halten muss. Von daher ist es ein mehrstufiges System. Wir überwachen, was geregelt ist. Mhm. Wir untersuchen aber auch Problemstellungen, die noch nicht geregelt sind und stoßen da damit Rechtsetzung an.
Ja. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt irgendwas finden, einen Missstand finden, bei einer Probe, bei einem Lebensmittel? Was passiert dann eigentlich dann im weiteren Prozess? Was machen wir mit dem Ding?
Ja, wir machen die rechtliche Beurteilung. Wir ordnen ein. Und nach gängigen rechtlichen Vorgaben, das können bestehende Höchstmengenregelungen sein, das können aber auch natürlich gesundheitliche Bewertungen sein. Das mündet dann in ein Gutachten. Das geht dann wieder an die Lebensmittelüberwachungsbehörde und die trifft dann die entsprechenden Maßnahmen. Sprich, wir sind diejenigen, die die Grundlagen, die Fakten schaffen, damit dann Maßnahmen getroffen werden und Missstände abgestellt werden.
Was denkt ihr, wo sind die Zukunftsthemen? Also was wird eine Herausforderung sein in der Zukunft?
Speziell für die Lebensmittelüberwachung oder halt generell für diesen ganzen Bereich?
Ja.
Lebensmittel.
Also ich denke, es sind eigentlich zwei Bereiche. Zum einen ist es die Art und Weise, wie Lebensmittel angeboten werden, also wo sie angeboten werden, wo die Verbraucher ihre Lebensmittel beziehen. Und da ist einfach auch viel mehr über Internet, über Social Media, über die Influencer, all diese Sachen. Die Werbung, überhaupt die Werbung für Lebensmittel, die ist ja auch rechtlich geregelt, was man da schreiben, machen, sagen darf. Das ist das eine. Und das andere ist, denke ich, einfach der klimatische Wandel, die Globalisierung, aber eben auch die Veränderung der Ernährungsgewohnheiten bei den Menschen. Ich meine, das ist ja genau das, was wir gerade beschreiben. Im Endeffekt ist es ja Luxus oder wir befinden uns eigentlich in einem Luxuszustand aktuell, weil wir kein Defizit haben. Also wir haben genug zu essen. Und in gewissen Situationen ist man froh, man hat überhaupt was zu essen. Und dann ist einem auch vielleicht egal, ob das nur ganz frisch ist, das Lebensmittel oder nicht. Aber in dieser Situation befinden wir uns aktuell nicht mehr. Im Gegenteil. Also dieses Bewusstsein, dieses auch Zelebrieren von Ernährungsgewohnheiten oder Stilen, das hat sich verändert. Also denke ich, das Nachkriegsjahre bis jetzt zum Beispiel.
Ja, genau. Und dann ist natürlich die Lebensmittelindustrie sehr kreativ. Das heißt, es lebt natürlich auch vom Wandel, von der Innovation. Es kommen ständig neue Produkte und Kombinationen auf den Markt. Möglichst irgendwelche exotische Zutaten, die sich dann teuer verkaufen lassen. Das heißt, die Globalisierung schreitet weiter voran. Es werden gerade im Bereich neuartige Lebensmittel immer wieder Zutaten, Pflanzen exotischer Herkunft verwendet. Da stellt sich die Frage der Sicherheit dann natürlich. Was haben die für Inhaltsstoffe? Und dann, wie Nadja auch schon gesagt hat, der Bewerbung. Es reicht ja nicht einfach nur, dass ein Lebensmittel satt macht. Es muss einen Zusatznutzen haben heutzutage. Es muss mich gesund, schön, mir langes Leben bereiten. Genuss
besonders
sowieso.
Viel Protein, genau, oder solche, genau. Sachen.
Und da ist natürlich immer auch die Frage der Täuschung dabei. Viel wird versprochen, was das Produkt dann so nicht halten kann. Ich denke, das ist auch ein weites Feld. Also es geht nicht nur um die Sicherheit, die stoffliche Sicherheit, sondern es geht einfach um den Täuschungs-, den Betrugsschutz, dass dem Verbraucher nicht irgendwas vorgespiegelt wird, was das Produkt so nicht hält. Mhm. Und er viel Geld für etwas zahlt, das es qualitativ gar nicht wert ist. Mhm. Und das ist ein sehr weites Feld, weil da die Herstellungsprozesse, die Industrie, die ganze Bewerbung natürlich sehr dynamisch ist. In dem Feld wird Geld verdient und immer wo Geld verdient wird, ist der Betrug auch nicht weit. Von daher sind wir da schon sehr gefordert, genau zu schauen, was passiert, was kommen für neue Produkte auf den Markt, wie werden die angepriesen, was ist da drin und was wird dem Verbraucher versprochen, ist das haltbar? Und ja, da müssen wir natürlich immer auch schauen, was haben wir für rechtliche Werkzeuge, um den Verbraucher da auch vor Übervorteilung zu schützen.
Ja, es gibt ja nämlich noch andere Player in dieser, ich nenne es jetzt mal Lebensmittelüberwachungsblase, wenn man jetzt an die ganzen NGOs denkt, die machen ja auch eine Art Verbraucherschutz, weil sie auch unabhängig Sachen untersuchen können, die nennen ja dann auch immer Ross und Reiter und das Ganze, ich meine, die können auch einen riesigen Druck aufbauen, wenn es sein muss. Mhm. Das ist bei uns ein bisschen anders grundsätzlich. Mhm.
Ja, das ist nicht unser Anspruch, hier irgendwie irgendjemand an die Wand zu stellen oder so, sondern einfach für die Sicherheit, die Inhaltsstoffe, den umfänglichen Verbraucherschutz zu sorgen und vor allem unabhängig zu sein und da auch diese Herausforderungen, die da auf uns warten, wirklich unabhängig angehen zu können und nicht aufgrund eines Profits oder um irgendjemanden an die Wand zu stellen, sondern uns ist eher wichtig, dass eventuell schon vorher, bevor ein Produkt auf dem Markt ist, dass man da in Absprache oder einfach da schon vorbeugend sozusagen agiert und untersucht und informiert, bevor man dann eben jemanden an den Pranger stellen muss und irgendein Skandal passiert. Ja.
Ich denke auch so ein Stück weit, der Trend zur Skandalisierung ist nicht immer hilfreich. Das kann in Einzelfällen hilfreich sein, um ein Thema in den Fokus zu rücken. Aber häufig wird dann einfach auch dramatisiert, um die Auflagenzahl zu erhöhen. Und in meinen Augen verunsichert das die Verbraucher eher, weil sie dann sagen, ach, ist ja sowieso alles gleich und alles schlecht und ich blende das komplett aus. Ich glaube, der Verbraucher ist da oft damit überfordert, wenn jede Woche irgendwie ein neues Thema so hochgezoomt wird, dass man denkt, okay, ich bin da jetzt komplett bedroht. So ist die Situation nicht. Und deshalb ist unsere Aufgabe, seriös Daten zu liefern und durchaus eher im Hintergrund dafür zu sorgen, dass die Missstände auch abgestellt wird durch behördliche Maßnahmen. Und das ist einfach eine wichtige staatliche Aufgabe, dass das passiert. Und das muss dann nicht am Pranger stellen heißen, das muss auch nicht in der Zeitung stehen. Wichtig ist, dass die Missstände abgestellt werden.
Nun bekommen wir oft die Frage, wie im Fall der Dubai-Schokolade Ende letzten Jahres, dass wir dann halt viele Anfragen von Verbrauchern kriegen, könnt ihr nicht mal eine Liste mit den Sachen rausgeben, die ihr untersucht habt. Warum können wir das eben nicht?
Also bei uns ist es einfach ganz klar auch geregelt, so wie die Lebensmittelüberwachung aufgebaut ist. Hat man aus verschiedenen Gründen auch historisch bedingt das getrennt, sozusagen die Bewertung, das Untersuchen, das, was wir machen und die Menschen, die eben die Maßnahmen treffen und dann gegebenenfalls auch Namen nennen. Ich meine, sowas gibt's ja auch, dass wenn irgendwo eine Gesundheitsgefährdung ist, dass dann Namen von Produkten und Firmen genannt werden. Aber das ist einfach dem ganzen Aufbau der Lebensmittelüberwachung geschuldet. Wir sind die unabhängigen, in Anführungszeichen unsichtbaren Detektive im Hintergrund, die die Grundlage liefern für diese Maßnahmen und Informationen.
Genau, und man muss es auch abgestuft sehen. Wenn ein unmittelbares Risiko für einen Verbraucher besteht, dann wird es auch genannt, dann gibt es eine öffentliche Warnung. Ja. Das ist aber ein sehr scharfes Schwert. Das muss man natürlich auch angemessen quasi nutzen, wenn es wirklich um eine konkrete Gefährdung geht. In anderen Fällen ist es primär das Ziel, dass die Ware dann aus dem Verkehr genommen wird oder dass vielleicht nicht mehr mit zutreffenden Bewerbungen geworben wird, dass die Kennzeichnung in Ordnung gebracht wird, dass eben draufgeschrieben wird, was auch drin ist. Da ist dann wichtiger, dass das im Hintergrund passiert, da ist der Verbraucher nicht unmittelbar gefährdet, sondern da ist dann wichtig, dass der Missstand abgestellt wird. Das ist so das eine. Und das andere ist natürlich, wir machen Stichprobenkontrollen. Das heißt, wir können auch den Markt nicht flächendeckend untersuchen. Das eine Produkt war vielleicht im Labor, das andere noch nicht. Von daher ist es uns wichtig, dass eine Problemstellung aufgedeckt wird, die Hersteller an ihre Eigenkontrollpflicht erinnert werden, das dann auch überprüft wird, ob sie der Kontrolle nachkommen und so damit dann eben auch die Marktsituation verbessert wird für den Verbraucher. Aber nicht einzelne Anbieter dann ungerechtfertigterweise einfach an den Pranger zu stellen.
Ja. Das haben wir ja auch noch gar nicht gesagt. Wir untersuchen ja nicht alle Produkte. Es geht ja gar nicht. Die Kapazität haben wir nicht oder das ging ja überhaupt nicht. Und deswegen wäre es einfach unfair, irgendwelche Namen zu nennen, entweder gut oder schlecht, weil wir einfach nicht alle untersucht haben oder können. Und dann wäre das eine Verzerrung auch vom Wettbewerb.
Ja, alles in allem muss ich schon sagen, was wir hier tun, hat schon eigentlich Hand und Fuß. Anne, kannst du bestätigen, oder?
Ja,
wir sind ja auch hier tätig.
Ist absolut notwendig.
Ja, und wir sollten auch schauen, dass es so bleibt, denke ich an. Eberhard, weiß nicht, ist das auch so?
Ja, ich denke tatsächlich, das sind die Herausforderungen. Ich bin wirklich sehr überzeugt, wir sind es wert, was wir machen. Die Aufgabe ist wichtig, aber sie muss natürlich ausreichend finanziert sein. Sprich, die Anforderungen an Personal, auch qualifiziertes Personal zu gewinnen, werden höher, werden aufwendiger. Und dann auch die Ausstattung. Also wir brauchen einfach die modernsten Analysengeräte. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit der Doping-Analytik. Das schaukelt sich auch gegenseitig auf. Das heißt, wir müssen in der Lage sein, mit den analytischen Werkzeugen einfach auch die ganze Bandbreite der Problemstellungen abzudecken. Das heißt, wir brauchen ausreichend Mittel, am Puls der Zeit zu bleiben, das analytische Niveau ständig weiterzuentwickeln und auszudehnen und dann auch eben das fachlich qualifizierte Personal zu halten.
Ja,
aber ich bin überzeugt, wir sind es wert, dass auch die Gesellschaft, auch der Staat in die Aufgabe entsprechend investiert.
Ja. Die Welt hält nicht an, gell? Die
genau,
geht weiter und
genau.
Entsprechend ein Problem, das abgestellt ist, kann vielleicht auch einfach in Zukunft durch ein neues ersetzt werden.
Ja, man hat es auch gesehen bei Corona, oder? Es ist halt einfach so, die Sicherheit, Lebensmittelsicherheit, Verbraucherschutz gibt es nicht zum Nulltarif. Es ist einfach so. Und da denke ich, ist auch der Steuerzahler bereit, wenn er weiß, dass wir unsere Arbeit richtig und gut machen und hier für Sicherheit und Qualität sorgen, dann ist man auch bereit, das zu bezahlen, wenn wir hier Vertrauen schaffen können.
Ich denke nämlich auch, weil es ist ja ein wichtiges, gutes Lebensmittel. Das ist jeden Tag essen wir, trinken wir und wenn man sich darauf verlassen kann, dass das gut und sicher ist, ist es ja eigentlich für alle ein beruhigendes Gefühl. Wenn dann doch mal was nicht richtig passt, gibt es eine Möglichkeit, sich irgendwo zu informieren? Von offizieller Seite aus.
Ja, also erstens bei uns, aber wie gesagt, ohne Namen, das war ja das. Aber wir informieren, was wir untersuchen. Wir haben den Social Media, Instagram, wo auch die Verbraucherinnen oder die Zuschauer sozusagen selber mit abstimmen können, was wir untersuchen sollen. Also auch hier sind wir immer wieder auch daran interessiert, dass wir Tipps kriegen, was denn jetzt wieder en vogue ist oder auf den Social-Media-Kanälen beworben wird. Aber um bei den Dingen, wenn wirklich was schief geht oder nicht funktioniert, da gibt's also auch die Ministerienseiten. Es gibt die offizielle Seite in Deutschland lebensmittelwarnung.de. Man kann sich also im Internet informieren über die Restaurants, um auf den Anfang zurückzukommen, wo irgendwas nicht gepasst hat, aber eben auch Produkte, Lebensmittel, wenn irgendwo Salmonellen oder irgendwas drin ist, wie gesagt, lebensmittelwarnung.de.
Die gibt's auch mittlerweile als App, soweit ich weiß.
Ja. Verlinken wir euch unten.
Genau, das verlinken wir euch in den Shownotes.
Informieren auch über Rückrufe, wenn man Ware schon gekauft hat und die nicht verkehrsfähig ist, dass man die wieder zurückgeben kann. Das ist dann da auch entsprechend vermarkt.
Eberhard, Nadja, vielen herzlichen Dank, dass ihr zu Gast wart. Mir hat es riesig Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank für den kurzweiligen Tag hier heute.
Ja, danke, dass wir hier sein durften und über uns unsichtbare Helden berichten. Heldinnen und Helden im Verbraucherschutz.
Ja, vielen Dank euch. Es hat Spaß gemacht. Es ist ein komplexes Thema, aber ich hoffe, man hat gemerkt, wir sind mit Leidenschaft dabei.
Und wir bleiben dran.
Genau.
Für euch.
Wenn ihr mehr über das CVUA Stuttgart erfahren wollt, dann folgt uns doch gerne auf unserem Instagram-Kanal oder schaut auf unserer Webseite vorbei. Wenn ihr Fragen oder Themenwünsche für die nächste Podcast-Folge habt, dann meldet euch doch gerne per Mail an poststelle@cvuas.bwl.de.
Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Apfelvogel-Stories, Geschichten aus dem Untersuchungsamt.